Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In meinem Interview heute spreche ich mit Rebecca Rutschmann, der Mitgründerin von eVoach. eVoach ist ein EdTech-Startup, das seit 2018 am Start ist. eVoach hat sich zum Ziel gesetzt, Coaching durch digitale Technologien mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Anders als viele EdTech-Gründer kommt Rebecca allerdings nicht aus dem technischen Bereich, sondern sie hat vor 12 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und geht das Thema deswegen sehr aus der Sicht der Personalentwicklung an. In unserem Interview sprechen wir darüber, wie überrascht selbst Rebecca über die Wirksamkeit des rein botgesteuerten Coaching-Prozesses war. Ihr bekommt natürlich auch Einblicke, wie so ein Coaching-Prozess überhaupt funktionieren kann und für welche Zielgruppen sich eine digitale Begleitung sogar besser eignet als ein persönlicher Coach aus Fleisch und Blut. Natürlich teilt Rebecca auch, woher sie ihre Inspiration bekommt und was sie euch als Gestaltern der Zukunft des Lernens rät. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Rebecca. Ich freue mich so sehr, dass du wirklich meiner Einladung so schnell auch gefolgt bist und bei mir im Podcast-Interview heute bist. Ich hatte ja bei Thomas Jennewein einen Post gesehen, dass er einige EdTech-Startups eingeladen hatte, um sich zu präsentieren und ein bisschen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da habe ich natürlich direkt richtig hingeguckt, weil ich dachte, da könnten ja auch interessante Interviewpartner für mich dabei sein. Und einer der ersten, der mir aufgefallen ist, oder eines der ersten Unternehmen, die mir aufgefallen sind, war dein Startup. Und deswegen sind wir jetzt heute im Gespräch und haben es jetzt auch geschafft, nach einigen terminlichen Schwierigkeiten uns endlich mal zu treffen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir das jetzt machen und freue mich jetzt auch auf die nächste Dreiviertelstunde. Rebecca, die erste Frage, die ich an dich hätte, ist zunächst mal, wer bist du eigentlich und was treibt dich in dem Gebiet des EdTechs um und wie bist du überhaupt auf das Thema digitales Coaching gekommen?
Oh, so viele Fragen auf einmal. Wenn ja, wie viele? Ja, genau. Das frage ich mich täglich. Wer bin ich? Ich habe relativ lange, oder ich arbeite eigentlich schon immer in der IT-Branche, habe ganz früh mal internationales Management studiert und habe dann damals so in meiner Zeit, als ich bei Nero Burning Rom, manche kennen noch so diese CD-Brenn-Software, gearbeitet habe.
CDs, was war das doch mal?
Ja, genau so. Was ist das? Genau. Die hatten damals so 300-400 Entwickler hier, die kommen übrigens aus Deutschland, genau hier in Ittersbach bei Karlsruhe. Und damals habe ich mit HR zusammen intern so ein Führungskräfte-Kommunikationsprogramm aufgebaut und da dachte ich so, oh, Hilfe, ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten zu tun, die ständig irgendwie bei mir aufschlagen und irgendwie Unterstützung suchen, so als Führungskräfte und die sich quasi immer so auf meinen freien Stuhl gerne im Büro gesetzt haben und dachte, oh, ich brauche jetzt irgendwie doch irgendwie so ein bisschen mehr Ausbildung oder irgendwie Mittel an der Hand, um denen irgendwie weiterhelfen zu können und habe dann tatsächlich schon vor 12 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das war für mich ein bisschen so dieses große Aha-Erlebnis, ja, also wie man mit einfachen Mitteln, mit einfachen Fragestellungen Menschen wirklich weiterhelfen kann und auch unterstützen kann in ihren Problemstellungen, ja, die Leute, die nachts manchmal nicht schlafen können, ja, und die wochenlang irgendwas umtreibt und ich war dann wirklich total begeistert davon, was sowas bewirken kann und seitdem hat es mich auch nie wieder losgelassen. Ja, ich habe dann die Ausbildung gemacht, habe dann damit auch immer so im Beruf immer mitgearbeitet, habe es auch wirklich in Workshops viel genutzt, ja, und dachte immer, oh, da muss eigentlich mehr gehen, ja, also virtuelles Coaching fand ich immer total spannend. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt will ich noch dieses Zertifikat haben. Da hat mir dann meine Abschlussarbeit von so 30 Seiten gefehlt. Oh. Ich habe zwischendrin 2 Kinder gekriegt und dann dachte ich, ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann dachte ich vor 3 Jahren, ach, jetzt will ich doch endlich dieses Zertifikat haben. Und habe dann nochmal zum Thema Online-Selbstcoaching meine Abschlussarbeit geschrieben, damit ich das Business-Coach-Zertifikat dann doch noch kriege. Und das war so ein bisschen der Auslöser für alles, ja, wo wir dann gedacht haben, ah, eigentlich braucht es da doch mehr, ja, also so Coaching allen Leuten zur Verfügung stellen zu können, so als Selbstcoaching, Selbstreflexion damit arbeiten zu können in diesen, ja, neuen Arbeitswelten, jeder soll selbst organisierter arbeiten, das war eigentlich genau das Thema. Und dadurch ist dann jetzt so über die letzte Zeit auch Evoge entstanden. Ja.
Ja, du hast ja vor 2 Jahren Evoge quasi als Co-Founder gegründet. Warst du da mit einer Person zusammen? Hast du es mit einer Person gemacht?
Oh, das ist ganz spannend.
Kompliziert.
Nein, wir haben tatsächlich so einfach mit einem Feierabendprojekt mal begonnen. Wir waren damals zu 6 und haben gesagt, wir haben einfach Bock, einen Design-Sprint zu machen und hatten alle mehr oder weniger Erfahrungen mit Coaching. Manche habe ich irgendwie auch über meine kollegiale Coaching-Gruppe kennengelernt. Andere hatten einfach nur Interesse dran und wir haben so ein sehr diverses Team gehabt und haben an 5 Feierabenden die erste Idee quasi zu Evoge entwickelt. Und sind dann in so ein Pre-Lab von einem Inkubator hier in Karlsruhe, ja, vom Cyberforum gegangen, um am Geschäftsmodell zu arbeiten. Und erst dann haben wir uns überlegt, vielleicht sollten wir doch was gründen. Also so, cool. Das war eigentlich erst gar nicht die Intention. Und nachdem wir dann das gewonnen hatten, irgendwie das Pre-Lab und dann quasi in den Inkubator einziehen durften, erst da kam uns dann so dieses, oh, ups, jetzt gründen wir ja ein Unternehmen. Und damals waren wir dann zuerst zu dritt. Und dann hat sich aber auch im ersten Jahr relativ viel noch verändert. Und mittlerweile sind wir immer noch zu dritt, aber es ist ein bisschen eine andere Konstellation geworden.
Ja, das ist ja echt super spannend, auch mal zu sehen, dass so ein EdTech-Gründer quasi aus dem Bereich der PE dann kommt, weil viele Gründer sind ja auch eher aus dem technischen Bereich und brauchen dann eher diese fachliche Expertise des Lernens noch mit dazu, die sie sich dann später dazu holen. Aber wie ich das verstehe, bist du eigentlich nicht von dem Technischen hergekommen, sondern eher vom Coaching. Und dann, wie kann man Coaching quasi mehr Menschen zur Verfügung stellen? Wie kann man das mehr Menschen zugänglich machen? Und dann quasi natürlich über die Idee, da einfach auch Technologien mit einzubinden, weil das heutzutage natürlich die einfachste Möglichkeit ist, auch sowas mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ne? Ja, genau, in die Richtung ging es. Und ich habe halt lange dann auch in Digitalagenturen gearbeitet davor und habe sehr viel halt digitale Konzeption gemacht, habe viel mit Social Media gearbeitet und auch da irgendwie Facebook-Apps eine Zeit lang entwickelt, ja, auch zu Zeiten, wo es damals auch die ganzen Missbrauche gab, ja, also was diese ganzen Datenthemen anbelangt. Wir haben damals tatsächlich Apps entwickelt, die mit diesen Funktionalitäten auch gearbeitet haben. Das heißt, ich bin schon auch ein bisschen in der Technik drin, aber eher in der Konzeption. Ich bin kein Entwickler oder sowas, ja. Und es ist schon ein großer Unterschied, wenn man in die Startup-Szene guckt. Da sind schon sehr viele, die eher aus der technologischen Seite herkommen oder halt Wirtschaftsingenieurwesen, ne, ist so ein ganz beliebter Studiengang für Gründer. Genau. Und da sind wir schon so ein bisschen die Paradiesvögel. Ja.
Aber habt ihr euch dann im Prinzip diese technische Expertise noch dazu geholt oder ist das eine, sagen wir mal, eine Lösung, die ihr dann auch abdecken könnt über eure technischen Skills?
Wir haben uns tatsächlich mit dem Pavel auch einen CTO mit an Bord geholt, der vor allem die ganz technische Seite macht. Aber so, ich habe ein technisches Grundverständnis und ich kann auch ein bisschen Code lesen, aber ich bin sicherlich nicht derjenige, der Code schreiben will. Ja, dazu bin ich zu kreativ.
Naja, das darf man jetzt nicht laut sagen, ne? Also, dass wir den Techniker quasi die Kreativität...
zu visuell kreativ, muss man dazu sagen. Also, Pavel ist definitiv kreativ, aber eher im Coden. Ich bin es eher auf der visuellen Schiene und der Konzeptionsschiene. Mir fällt ganz viel ein, dass er dann umsetzen muss. Mhm. Genau, ja. Also, aber ich habe schon ein Verständnis dafür, wie man das gut umsetzen kann.
Ja, cool. Ja, wo du gerade sagtest, mir fällt ganz viel ein, was er dann so coden könnte. Was ist es denn genau, was Evoge jetzt macht? Also ihr wollt Coaching ganz vielen Menschen zur Verfügung stellen, aber wie genau funktioniert das?
Ja, genau. Also unsere Idee war, dass wir quasi durch so eine Chatbot geführt, ja, also ein Chatbot führt dich quasi statt einem persönlichen Coach durch einen Selbstreflexionsprozess, der ist vorher schon komplett fertig modelliert. Ja, also wir folgen bestimmten Entscheidungsbäumen, die wir modelliert haben und an bestimmten Stellen arbeiten wir dann mit Coaching-Tools. Ja, es gibt ja verschiedene Methoden, mit denen man im Coaching arbeitet, um Leute zu einer Lösung zu bringen, ja, für ihre aktuelle Problemstellung. Und die gestalten wir quasi digital so, dass sie eher so mehr so spielerisch aufbereitet sind und leicht auch sind. Das heißt, wir machen Gedankenreisen. Bei uns kann man Fantasy-Figuren stellen. Ja, also wir bauen immer wieder auch Dinge ein, die dem Nutzer nachher die so eine gewisse Leichtigkeit auch im Coaching-Prozess mitgeben, weil immer nur so mit einem Chatbot reden ist irgendwie so ein bisschen oder halt schreiben, ja, in unserem Fall. Genau, das heißt, wir führen wirklich durch einen kompletten Coaching-Prozess durch, vom Thema Situationsbeschreibung bis zum Schluss zur Lösungsfindung und erste Handlungsschritte ableiten und machen auch eine Evaluation noch zum Schluss. Das heißt, ich kann dann wirklich, wenn ich so einen Konflikt zum Beispiel habe, das war eines unserer ersten Module, dann führt er mich wirklich hindurch durch die komplette Reflexion meines Konflikts bis, wie komme ich da wieder raus und was für nächste Schritte kann ich unternehmen, um dann danach wirklich wieder handlungsfähig auch zu sein, ja, und zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder besser schlafen, jetzt weiß ich, wie ich irgendwie weitermachen soll, habe meine nächsten Schritte geplant und bin erstmal wieder so ein bisschen, ja, handlungsfähig im Alltag.
Das klingt ja total interessant, weil die meisten, sagen wir mal, Kontakte, die ich bisher zu einem Chatbot habe, die haben sich auf sehr minimalistische Erfahrungen reduziert, so Callcenter-mäßig. Und da kam der Chatbot auch meistens nach meinem zweiten Kommentar spätestens an seine Grenzen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Ich weiß nicht, ob du die Hörer da mal durch so ein Beispiel durchführen kannst, oder also der, sagen wir mal, der Coachee kommt an, der hat eine gewisse Fragestellung zu einem bestimmten Thema. Wie tritt er mit dem Coachbot in Interaktion und wie läuft das dann weiter? Sind das dann hart gecodete Antwortvarianten, die er ankreuzen kann? Kann er einfach über Text oder über Sprache mit dem Bot kommunizieren und wie geht das dann weiter?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass er aktuell über Text kommuniziert. Ja, so eine Sprachintegration kommt erst in dem nächsten Schritt. Und er geht wirklich durch so einen festen Ablauf durch. Ja, viele denken ja immer, dass Coaching extrem frei ist. Und aber jeder Coach folgt quasi, hat auch gelernt in seiner Ausbildung, dem Coaching-Prozess zu folgen. Ja, das heißt, ich führe als Coach jemandem erstmal in so, jetzt erzähl mir mal was von deiner aktuellen Situation, um was geht es denn genau? Als nächsten Schritt frage ich dann normalerweise, ja, gab es schon irgendwelche Muster, hast du das schon mal erlebt, gab es schon Dinge in der Vergangenheit, die ähnlich waren, die du vielleicht gelöst hast, um zu gucken, ja, gibt es da, also es gibt so ganz viele typische Fragen, die man als Coach immer stellt, ja, und die haben wir tatsächlich damit rein modelliert, das heißt, es dient auch einer kompletten Selbstreflexion, ja, der antwortet dann nicht auf bestimmte oder reagiert nicht auf bestimmte Wörter aktuell, ja, das wird er in Zukunft dann tun, wenn wir Schritt für Schritt an, aber auch nur ganz bestimmten Stellen auch mit so einer, ja, Intelligenz arbeiten werden. Aber wir bleiben wirklich in diesem Prozess, in diesem Rahmenkonstrukt mit drin und bieten ihm dann, wie gesagt, immer so verschiedene Dinge an, die folgen, aber wirklich in einem kompletten Ablauf. Wohingegen, wenn du in so ein Chatbot gehst, auf so einer typischen Unternehmensseite und Hilfe suchst nach X, dann scannt er ja hinten dran die Datenbank, ja, dann gibst du irgendwie einen Begriff ein und dann guckt er sich deine Wörter an und macht dir dann einen Vorschlag, was das sein könnte. Und je nachdem, was die für ein Chatbot-System verwenden, ja, ist es relativ gut trainiert oder nicht. Ja, es hängt ja immer alles davon ab, was für Daten du hinten dran in der Datenbank hast und wie nachher auch diese Abfragen gemacht werden. Mhm. Ja, und wie viele Trainingsmodelle da schon durchgelaufen sind. Und das haben wir tatsächlich im ersten Wurf nicht, dadurch, dass wir rein entscheidungsbaumbasiert sind. Das heißt, du durchläufst dann wirklich, ja, so einen Entscheidungsbaum, dann machst du ja, nein, dann musst du irgendwie Fragen beantworten, dann führt er dich aber in die nächsten schon vordefinierten Schritte weiter und dadurch bleibst du immer in diesem Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Und für viele halt denken dann am Anfang, das kann nicht funktionieren, das kriegen wir ganz oft. Also dieses Wort, das geht nicht. Ja,
also so. Es ist immer so, wenn es was Neues gibt.
Ja, genau, weil ja jeder denkt immer, ja, nee, das kann man nicht standardisieren und so, ja. Wer es mag, kann es gerne mal ausprobieren.
Genau. Ja, also ihr bietet ja auch Demo-Accounts, ne? Dafür, dass
genau, wir bieten auch Demo-Accounts an, um es einfach mal so zu testen und auszuprobieren. In der Regel eher für Unternehmen natürlich. Mhm. Aber wir suchen da tatsächlich auch immer wieder Test-User, gerade wenn wir neue Module bauen. Wir sind halt sehr themenbasiert. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, bei uns suchst du am Anfang aus, möchtest du dich irgendwie heute selbst reflektieren? Ja, oder was mit deinem Team machen und dann kannst du dir komplette Themen aussuchen. Geht es um Konflikte lösen? Geht es darum, möchtest du eine Entscheidung treffen? Hast du ein wichtiges Gespräch, das du vorbereiten willst? Das heißt, wir haben für die typischen Use Cases aus den typischen Einzelcoachings haben wir quasi angefangen, solche, wie wir es nennen, Module, Themenmodule zu bauen. Und in Zukunft kommt dann noch das Thema Self-Assessment dazu. Das heißt, wenn du gerade kein aktuelles Problem hast, ja, oder Thema, an dem du arbeiten musst, kannst du dann auch an dir arbeiten.
Ja, oder beziehungsweise, wenn du dir nicht darüber bewusst bist, dass du eins hast, weil man hat ja immer eins. Ne?
Ja. Ja, genau. Für viele ist es ja noch so ein offenes Ding. So,
genau.
Ja, ich bräuchte eigentlich Coaching, irgendwas ist da, aber ich weiß nicht genau, was das ist.
Ja, ja. Ja.
Genau, das heißt, du kannst dann auch erstmal nur so Self-Assessment, nennen wir das dann, in Zukunft an bestimmten Themen, wie mal einfach an deinen Werten arbeiten, an deinen Stärken arbeiten, was motiviert mich eigentlich, ja, woher nehme ich so meine Motivation im Alltag und kannst da für dich einfach auch so ein bisschen an dir selbst quasi arbeiten und dadurch vielleicht dann auch drauf kommen, um was geht es jetzt vielleicht eigentlich, ja, also wir werden jetzt auch, wir starten jetzt im nächsten künstliches Intelligenzprojekt, also ist immer so, das klingt immer so toll,
aber ist es nicht?
Ja, ich finde immer, künstliche Intelligenz ist dieses Wort der letzten 3-4 Jahre, was echt überdimensional genutzt wird für Dinge, die wir von früher als einfache Algorithmen kennen, ja, also so, wo ganz viele When-Ifs-Verknüpfungen sind und ganz viel abhängt, wie gut deine Datenbank ist und wie gut dein Lernmodell da dahinter ist. Heute ist ja alles künstliche Intelligenz, ja, aber für uns heißt es eigentlich dann, dass wir aus Texten heraus erkennen wollen in Zukunft, was für ein Thema da dahinter steckt, damit wir die User dann besser in einzelne Themenmodule weiterleiten können. Mhm. Aber das ist natürlich dann nachher eine der hohen Schule, weil du musst halt erstens, schreibt ja jeder anders, jeder nutzt andere Wörter, um Dinge zu umschreiben, jeder hat ein bisschen anderen Sprachgebrauch. Wir brauchen jetzt gar nicht über andere Sprachversionen reden, ja, sondern allein nur im Deutschen, ja, unterschiedliche Tonalitäten. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, aber auf die freue ich mich auch schon sehr. Weil wir dadurch, glaube ich, den Nutzern noch mal viel mehr helfen können, für sich selber mal rauszufinden, worum geht's eigentlich. Ja? Am Anfang können sie bei uns jetzt natürlich wählen. Viele sind natürlich schon gut vorreflektiert und wissen dann, okay, ich habe jetzt definitiv einen Konflikt. Das ist einfach. Ja? Oder wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann ist es auch klar. Aber so, wenn es dann anfängt bei inneren Ambivalenzen oder inneren Konflikten so hin und her gerissen sein, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, was eigentlich das Thema da dahinter ist.
Ja, aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass das der logische nächste Schritt ist, weil ich kenne das, also ich bin selber auch Coach und ich kenne das aus dem Coaching, dass es ganz häufig so ist, dass das Thema, was am Anfang vom Coachee genannt wird, nicht wirklich das Thema ist, an dem er gerade arbeiten sollte, weil es ganz, ganz oft so ein dahinterliegendes Thema gibt, was das andere blockiert. Und wenn man da natürlich drauf kommen kann, auch über die Nutzung, ich sage jetzt mal bewusst, eines Algorithmus, dann ist das natürlich super, klar. Ja. Also du hast so viel erzählt, das klingt total spannend. Und die Art und Weise, wie ihr da wirklich herangegangen seid, ist ja quasi eine Kombination aus, ihr habt euch überlegt, welche Themen, welche Coaching-Themen sind so die gängigsten, ne, die immer wieder aufkommen. Und natürlich, wie können wir die in einem gängigen Coaching-Prozess kombinieren, sodass so ein Coachbot auch einen sinnvollen Prozess abdecken kann, ne? Wie zum Beispiel wahrscheinlich basierend auf dem Grow-Modell oder Zentralformat oder irgendwie so ein...
Bei uns ist alles so systemisch lösungsorientierter Ansatz.
Ja. Ja. Genau, um das dann quasi zu kombinieren und dann an der Schnittstelle quasi die Tools einzusetzen, die dann wirklich themenspezifisch auch dem Nutzer helfen können, sich selber zu reflektieren. Klingt sehr, sehr spannend. Eine Frage, die sich da für mich noch ergibt, ist, wenn der Coachbot diesen Prozess steuert, gibt es dann auch eine Art, sagen wir mal, Recording, also im Sinne von der Nutzer schreibt dann auch quasi mit im Coachbot, was er so für Reflexionen hat und das wird ihm dann danach zur Verfügung gestellt. Oder ist es eher so, dass der Coachbot einfach dann Reflexionsfragen reingibt, gewisse Tools verwendet und der Coachee dann im Prinzip die Selbstreflexion für sich macht? Also ist das, ja.
Er macht die ja schon für sich, aber er macht die ja direkt im Chatbot. Also im
macht Computer. Er auch, ja.
Ja. Ja, genau. Und das wird ja dann quasi alles auch, wir nennen das dann immer im Echo, ja, also renntechnisch. Genau, das geht dann ins Echo und es wird ihm dann auch angezeigt. Das heißt, er sieht ja seinen kompletten Verlauf.
Okay.
Ja, also was er wann gemacht hat. Also auch zum Beispiel, wenn wir bei Konflikte machen, wir so eine Aufstellungsmethode, wo er so Fantasy-Figuren für die unterschiedlichen Konfliktpartner suchen kann und die dann quasi so ein bisschen... ja, quasi positioniert und dadurch reflektiert und visualisiert. Und das wird natürlich dann auch in dieser Session, nennen wir das dann, gespeichert. Und auf die hat er dann jederzeit auch wieder Zugriff. Das heißt, selbst wenn er dann merkt so, oh Mist, ich merke, da hängt noch viel, viel mehr dahinter, kann er zum Beispiel sogar einen Link dazu, einem persönlichen Coach schicken und dann da nochmal dran weitermachen, wenn er für sich nicht mehr weiterkommt.
Ja, cool. Das ist natürlich auch echt gut, wenn man da so eine gewisse Dokumentation dann hat, im Prinzip, was man da reflektiert hat auch
letztendlich. Genau, also das verschwindet nicht, sondern diese Session wird dann auch immer quasi im Nutzerprofil dann gespeichert. Genau.
Wie geht man denn da überhaupt dran? Also ihr hattet die Idee so in diesen sechs Abendsessions. Habt euch dann da bei einem Inkubator beworben oder ne, also dafür beworben? Und wie seid ihr dann da rangegangen an diese ganze Thematik? Du sagtest, du hattest ein bisschen technisches Verständnis, aber jetzt nicht so viel. Da stößt man ja auch relativ schnell vielleicht an seine Grenzen.
Ich kann ja gut Prototypen bauen. Ja.
Okay.
Genau. Also mein Magic Tool ist immer Adobe XD. Ja, viele arbeiten heute auf Figma. Im Grunde genommen modellierst du das dann quasi ja innerhalb dieser Software. Und wir haben dann relativ schnell, als wir dann gestartet sind im Oktober 2018, haben wir so für 3-4 Themen so klickbare Prototypen gemacht. Ja, also da konnte man sich nur durchklicken und musste noch alles auf Papier schreiben. Ja, und um erstmal zu gucken, können die Leute wirklich einfach nur sich da durchklicken, die Sachen beantworten und für sich weiterkommen. Und nachdem das wirklich super gut funktioniert hat, also wir waren selber sehr erstaunt, weil wir dachten, wir müssen viel mehr Iterationen machen. Wir haben echt gute Bewertungen gekriegt, haben wir dann erst auch mit der Entwicklung angefangen. Ja, das heißt, wir haben am Anfang wirklich rein über klickbare Prototypen da User-Testings gemacht und erstmal geguckt, ob das funktioniert. Und genauso gehen wir heute auch noch vor. Wir überlegen uns quasi, oder wir arbeiten ja auch mittlerweile mit verschiedenen Coaches zusammen. Das heißt, wir überlegen uns mit denen zusammen, wie könnte man dieses Thema digitalisieren? Was sind die einzelnen Schritte? Wie würdest du das in der realen Coaching-Session machen? Ja, also welche Fragen stellt man da? Und wir haben natürlich jetzt für jeden Prozessschritt schon eine große Auswahl an verschiedenen Fragen, die man zum Beispiel zur Situationsbeschreibung stellen kann oder nochmal zur Mustererkennung. Da haben wir verschiedene Variationen an Fragensets, die man da stellen kann. Und dann kann man das sich quasi auch zusammenklicken mittlerweile. Das heißt, wir haben das ist richtig modular aufgebaut und dann kann ich mir, für die programmieren können, ganz einfache Programmierung in so einer Scratch-User-Oberfläche, kann ich mir quasi meine kleinen Bausteine zusammenbauen und sagen, da will ich die Frage und dann kommt irgendwie die Methode und dann kommt hier noch eine Prioritätenliste und dann kann ich mir hier noch zum Beispiel mit Radio-Button Sachen auswählen. Also so, dann kann ich mir wirklich so ein komplettes Modul zusammenbauen, ja, wie so ein Kasten quasi.
Ja. Ach so, das heißt, es gibt kein Standardprodukt in dem Sinne, sondern wenn ihr jetzt mit Unternehmen ins Gespräch geht, dann ist das eine Konfiguration, die dann auch stattfindet mit eurer Beratung.
Wir haben Standardmodule, ja, also zu den typischen Coaching-Themen, die sich jetzt auch immer, da gibt es jetzt immer mehr, ja, irgendwie alle 2 Monate gibt es 1-2 neue, aber man kann auch ganz individuelle zusammenbauen, ja, das heißt, dass sich auch in Zukunft Unternehmen oder Coaches zu aktuellen Themen, die jetzt gerade vielleicht da sind, für die wir natürlich jetzt noch kein Modul haben, auch selber mit uns dann zusammen ein Modul zusammenbauen können.
Cool. Ist das dann so eine Art Co-Kreation, dass ihr sagt, wir entwickeln dann das Produkt quasi auch dann mit diesen Coaches gemeinsam weiter und stellen das dann wiederum anderen zur Verfügung? Oder sind das dann so Lösungen, die quasi unternehmensspezifisch oder coachspezifisch sind und die dann wirklich nur für diesen einen Anwendungsfall genutzt werden?
also wie das dann genutzt wird, ist eigentlich relativ egal. Also wir arbeiten jetzt gerade mit einem Coach zusammen, der hat eine ganz eigene Coaching-Methode entwickelt. Mhm. Und für den digitalisieren wir auch diese Methode. Der sagt dann aber, okay, ich möchte sie für mich selber anwenden und für meine Kunden, aber ich stelle sie auch gerne anderen zur Verfügung. Ja, und dann ist es natürlich eine Co-Kreation. Ja, er kann sie aber auch komplett auf seiner eigenen Instanz, also seinem eigenen Zugang verwenden, mhm, und dann wirklich nur für seine Kunden. Also da hat man ja mit so einer technischen Plattform alle Möglichkeiten.
Ja, absolut.
Das ist immer so eine Sache, wie man das ausmacht.
Genau. Jetzt finde ich das ja super spannend. Also bei Unternehmen kann ich mir das gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir wollen so viel wie möglich auch automatisieren und natürlich Coaching mehr Mitarbeitern zur Verfügung stellen, auch die Kosten senken, weil persönliche Coaches sind ja einfach teurer. Was hat denn ein Coach oder ein Trainer für ein Interesse daran, das einzusetzen? Also ist das eher so ein Add-on zum Coaching? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Coach, der zuhört, sagt, ja, da mache ich mich ja redundant.
Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist wirklich so eine Angst, die ganz viele haben. Die braucht man aber nicht haben, finde ich. Es ist ja gerade jetzt, wir sehen jetzt gerade zum Beispiel auch, ne, Corona. Ne? Ich kann viele Klienten nicht mehr persönlich treffen. Und also Workshops gibt es vor Ort gerade auch nicht. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall mit einem Coach, der hat eine schwierige Mediation mit 10 Leuten. Ja? So, wie kriegt man das digital vernünftig hin oder wie kriegt man es überhaupt hin? Das heißt, man kann schon allein für die Vorreflexion eines unserer Module nehmen und sagen, jeder geht das einmal durch und dann treffen wir uns. Mhm. Und dann hat jeder für sich, ist schon mal klarer. Das heißt, ich spare mir relativ viel Vorarbeit und kann direkt mit denen ins Problem einsteigen. Ja, und muss nicht diese sich immer wiederholenden Fragen quasi wieder und wieder und wieder stellen. Und ähnlich ist es ja auch quasi, wenn ich als Coach anfange, das erste Mal mit Klienten zu arbeiten, eine Vorevaluation mache. Ja, da hat ja jeder so seinen String, nenne ich das dann immer, den er am Anfang macht, bestimmte Fragen, die er stellt. Irgendwie, was ist dein Ziel, was willst du erreichen? Irgendwie, vielleicht macht man noch einen Lebensrat, ja, oder ein anderes, dann kriegst du noch ein Workbook oder sowas als PDF oder vielleicht sogar als Word-Dokument zugeschickt von deinem Coach. Und das sind natürlich alles Dinge, die man sehr gut über so ein Chatbot abfangen kann. Ja. Und letztendlich ist es ja so, dass wenn du mehr Leuten sowas zur Verfügung stellst, viel mehr Leute damit Berührungspunkte haben und du eigentlich einen viel größeren Markt aufmachst, den du dann ja aber wieder, und ich meine, da müssen wir auch alle ehrlich sein zu uns, ja, also vor allem ich quasi oder alle, die mit rein digitalem Coaching arbeiten, ist, damit kann ich mich super selbst reflektieren, aber ich werde immer an den Punkt kommen, wo ich für mich einfach nicht mehr weiterkomme. Und genau da brauchen wir weiterhin Coaches und da werden Coaches immer ihre Berechtigung haben und auch wirklich absolut notwendig sein. Und vor allem können sie dann da einsteigen, wo es für die meisten Coaches eigentlich anfängt, Spaß zu machen.
Ja, ich finde das gerade so spannend, weil ich sehe das so ein bisschen parallel auch zu dem Trend der Online-Kurse im Trainingsbereich, weil im Prinzip da war es ja auch lange Zeit so, dass man gesagt hat, okay, Face-to-Face, Klassenraumtraining, das ist so das Nonplusultra, das ist das Einzige, was geht, durch viele digitale Tools und auch Plattformen und auch richtig coole digitale Lernformate, für die ich ja auch stehe, das ist ja auch meine Expertise, gibt es ja wesentlich mehr Möglichkeiten, einfach auch Lerninhalte digital zur Verfügung zu stellen und auch das Lerner selbstgesteuert lernen. Und auch viele Trainer haben das erkannt. Viele Trainer geben mittlerweile auch Online-Kurse heraus und sind da dann auch sehr erfolgreich mit. Das heißt nicht, dass sie, also manche machen natürlich nur noch Online-Kurse, manche machen natürlich auch, haben eine gute Mischung von beidem. Und eigentlich sehe ich das so ähnlich jetzt im Coaching-Markt, wo du das beschreibst. Das ist natürlich noch Early Days. Aber dass sich da auch so ein Trend entwickeln könnte, ne? Dass man sagt, okay, man hat diesen digitalen Coaching-Bereich, der gewisse Basics abdeckt und man hat dann den Face-to-Face-Coaching-Bereich, der natürlich wesentlich höherpreisiger ist und vielleicht auch nicht allen zur Verfügung steht und der aber dann auch thematisch gesehen einfach andere Themen abdeckt oder tiefer einfach mehr in die Tiefe geht als diese ganzen Basic-Sachen, die eigentlich jedes Mal auch vielleicht von der Fragenstruktur ähnlich ablaufen.
Ja, und es ist ja auch in Unternehmen, finde ich, leider immer noch so. Und ganz ehrlich, wenn wir heute mit Personal ansprechen und fragen, setzt ihr Coaching ein? und sie sagen ja, dann ist es wirklich zu über 90% machen sie nur Coaching für ihre Führungskräfte. Und dann auch nur ausgewählt, weil es halt einfach sehr teuer ist. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, als Unternehmen, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die New Work und zukünftige Arbeitswelten denken, ich mache jetzt einfach durch so niedrigschwelligen Einstieg-Coaching für alle, also macht für alle verfügbar, dann werden auch immer mehr Mitarbeiter, die jetzt vielleicht sonst keinen Zugriff darauf haben, merken, dass es ihnen gut tut. Und dann kann ich auch als Personalabteilung nochmal viel besser Entscheidungen treffen, wem gebe ich jetzt zum Beispiel eher so auch ein teures Coaching noch on top, weil er sonst erstmal gerade nicht weiterkommt. Ja, also ich kann ja eine viel bessere Bedarfsanalyse machen und dann gebe ich nicht wie jetzt aktuell mal einen Coaching-Gutschein für 10 Coaching-Stunden an irgendjemanden, der es dann gar nicht nutzt. Mhm. Ja, andere, die es gerade dringend brauchen könnten, die nicht weiterkommen und die ich dann, die vielleicht hochqualifiziertes Fachpersonal sind, die würde ich dann irgendwann verlieren, weil die das ja sonst nach den aktuellen politischen Freigabeprozessen im Unternehmen gar nicht bekommen würden. Ja, also es ist ja schon nochmal so, also es ist eine neue Denke, die man da einfach auch gehen muss. Ja, weg von diesem, ich mache das nur für Führungskräfte, sondern nee, das kann bei uns jeder haben. Also es gibt ja Unternehmen, die das schon machen. Ja, SAP, ja, Thomas, hallo. Gibt ja auch Unternehmen, die sagen, hier bei uns können die Leute auf so einen Pool zugreifen, wer das braucht. Und das wäre ja hier auch einfach ein viel niedrigschwelliger Einstieg. Auch, es gibt ja auch viele, die wollen gar nicht zu einem persönlichen Coach gehen. Ja, also in der IT-Branche, ja, oder Ingenieurbranche ist es ja irgendwie schon nochmal sehr verbreitet. Wir hören ja ganz oft diese, ach, Coaching brauche ich doch nicht. Ja,
mhm. Also, ja, ja, stimmt.
Ich mache doch jetzt keinen Seelenstriptease für jemanden und dann muss ich dem dann noch was über meine Probleme erzählen.
Genau.
Es ist ja viel einfacher, mal in einem Chatbot sowas auszuprobieren und zu gucken, ah, das tut mir eigentlich ja ganz gut, ach, das ist das, ach, die mischen sich gar nicht bei mir ein oder der macht ja gar nicht X oder Y, sondern da passiert ja noch was ganz anderes. Ja?
Absolut, ja. Ich sehe da auch ein Riesenpotenzial halt für introvertiertere Menschen. Ne? Also das ist genau wie im Live-Online-Training, wo viele Leute lange immer gesagt haben, ja, nee, aber das ist doch echt nur die schlechtere Alternative zum Klassenraumtraining und überhaupt. Und jetzt in der Corona-Zeit wird natürlich auch viel Murks gemacht. Es gibt ein paar, die nehmen das wirklich ernst und das finde ich schön. Ich versuche auch da Trainer zu unterstützen, das wirklich auch hochwertig aufzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass in manchen Fällen, wie du gerade sagtest, solche Online-Formate tatsächlich einer ganz neuen Zielgruppe nochmal den Zugang ermöglichen können, die vielleicht sonst größere Probleme hätten, sich zu öffnen. Und auch im Online-Training glaube ich, dass manchmal, also ich glaube, dass Teamkonflikte schwer in so einem Online-Format abzudecken sind, weil da natürlich auch viel Mediation stattfinden muss. Aber gerade wenn es so um die einzelne Persönlichkeit geht und den persönlichen Kontakt, dann hilft die Technik manchmal so eine kleine Zwischenwand, wie wenn man Blind Date hat und da ist so eine Wand dazwischen und man redet erstmal nur miteinander, dann ist die Art und Weise, wie man miteinander redet, vielleicht viel offener, als wenn man sich direkt sieht oder im physischen Raum auch spüren kann, weil man einfach nicht diese Berührungsängste hat, die man sonst hat und man fühlt sich sicherer. Ja. Man kann sich ein bisschen dahinter verstecken, was ja nicht schlecht sein muss. Also wenn es dem dient, dass man sich mehr öffnet, dann ist das Ziel ja auch erreicht. Ja.
Das Schöne, die Menschen sind halt total unterschiedlich und für den einen ist es wahrscheinlich eine Chance, da irgendwie einen besseren Weg reinzufinden und andere sagen vielleicht dann auch recht schnell, okay, jetzt habe ich mich vorreflektiert, so jetzt will ich mit meinem Coach sprechen.
Ja. Ja,
also so, jetzt habe ich ein bisschen was für mich gemacht, jetzt ist mir was klarer, aber jetzt will ich doch mit jemandem sprechen. Ja?
Absolut.
Und das finde ich ist auch vollkommen okay und wir müssen da auch auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen. Bisher sind halt die eher introvertierter sind, für die ist es total schwierig, mit sowas zu arbeiten.
Mhm.
Ja, also die haben da einfach eine viel größere Hemmschwelle und wir merken einfach auch in den User-Testings, dass gerade die introvertierter sind, sich damit viel leichter tun und dann manchmal so da sitzen und dieses, ah, jetzt verstehe ich, was ihr da macht mit mir.
Ja, also so dieses, ja, cool. Ja? Das ist doch schön.
Also so, Und es ist eigentlich auch echt total schön zu sehen, ja, dass jemand, der sonst wirklich, also ganz sicher nicht zu einem Coach gegangen wäre, dann irgendwie plötzlich irgendwie so verstanden hat, was das eigentlich tut. Ja. Cool, und dass es gar nicht so weh tut, so Fragen für sich zu beantworten, weil der ist ja komplett in seinem User-Profil und wir lassen die Daten auch komplett beim User, die werden nicht irgendwo hingeschickt und analysiert. Und selbst wenn wir KI irgendwie jetzt dann auch entwickeln, dann wird die rein userzentriert sein.
Spannend, ja. Wo steht ihr denn jetzt momentan? Also in der Vermarktung, du sprichst immer von User-Tests, wobei die werden nie zu Ende gehen, weil, wie du gesagt hast, genau, es wird immer Iterationen geben, das Produkt ist nie fertig. Aber seid ihr da jetzt schon aktiv auch in der Vermarktung und existiert das Produkt jetzt auch schon oder wird eingesetzt beim Kunden, bei großen Unternehmen oder wo seid ihr da?
Also die erste Beta-Version haben wir im Februar rausgebracht, genau, und die ist auch tatsächlich seit Anfang März im Einsatz, vor allem jetzt für so agile Teams, für Retrospektiven, Selbstreflexion, Vorbereitung, und wir wissen ja alle, was dann so Anfang März passiert ist, ja, also quasi dann war natürlich die, erstmal 3 Monate lang hat man kaum HR-Abteilungen erreicht.
Außer wenn man Online-Trainings angeboten hat und denen helfen konnte.
Ja, selbst da die ersten 2-3 Monate war jeder mit sich selber beschäftigt, ja. Also das ist einfach so. Und ich glaube, im Sommer sind dann ganz viele aufgewacht und haben gemerkt so, oh, wir müssen was tun, ja, also es ist tatsächlich jetzt so, dass wir mit den ersten, und das ist natürlich so, ja, bei Corporates dauert alles etwas länger, ja, aber gerade da ist natürlich der Skalierungsbedarf enorm hoch. Das heißt, da werden wir ab Januar jetzt auch mit den ersten starten, weil bis wir da natürlich jetzt in die IT reingekommen sind und sowas, genau.
Betriebsräte, könnt ihr auch, Compliance.
Könnt ihr das auch in SAP SuccessFactors oder andere Systeme integrieren? Genau, da stehen wir jetzt quasi kurz vor den ersten Implementierungen in größere Corporates. Und genau, das ist so, ja, unser Produkt funktioniert auch schon, es läuft auch schon, man kann es auch schon testen. Die ersten Themenmodule sind fertig, genau, werden auch schon angewendet von Leuten. Aber jetzt geht es natürlich rein irgendwie ins das Thema Skalierung und jetzt wirklich erste größere Anwendungen in Unternehmen. In 2, 3 kleineren läuft es schon und die nutzen es auch schon und jetzt kommen wir so ein bisschen in die größere Liga gerade.
So Datenschutz und Betriebsrat, habt ihr damit Probleme oder ist das relativ schnell erklärt, wenn die Daten beim Nutzer bleiben?
Genau, also tatsächlich hatten wir da am Anfang echt riesen Bedenken, wo wir dachten, oh Gott, und wenn wir da mit dem Betriebsrat reden und dann waren wir bei einem sehr großen Energieversorger hier in Baden-Württemberg. Und auch mit Betriebsrat und so und die dann relativ schnell erkannt haben, dass wir gar keine Daten in Silicon Valley schicken und die Daten beim User bleiben und dadurch ist es eigentlich relativ schnell vom Tisch, das Thema, aber klar, also wir laufen in der Cloud, wir können aber auch on-premise jetzt für die, die ein Problem damit haben, das ist dann ein bisschen kompliziert, aber das geht auch, genau, und von daher geht es eigentlich ganz gut, ja, in dem Moment, wo wir natürlich mit dem künstlichen Intelligenz-Thema anfangen, aber werden wir da wieder ein bisschen mehr Diskussionen führen, aber dadurch, dass wir User-Centric Learning machen werden, ja, und die Daten gar nicht wirklich das Nutzerprofil verlassen werden, ja, ist es auch wieder entspannter.
Ja, das ist doch schön zu hören. Selten.
Ja, klar, weil es natürlich sehr viele persönliche Daten da eingegeben werden. Und da muss man dann halt gucken, ja, welchen Approach macht man. Ja, also wir können dann irgendwann auch Emotionsanalyse machen, aber dazu muss man keine User-Daten in dem Sinne irgendwo hinschicken. Ja, das kann man alles relativ gut dann auch lokal lösen.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach der Trick für die meisten Ad-Tags, macht userzentriert oder lernzentriertes Lernen und nicht und nichts anderes, weil ich meine, es gibt so viele tolle Möglichkeiten und es hapert oder es scheitert ja häufig in Deutschland einfach an diesem Datenschutzthema oder auch an den Betriebsräten und letzten Endes ist die Frage immer, wem sollte das Lernen zugutekommen und da ist eigentlich immer der Lerner, der da im Fokus stehen sollte. Ne? Und ich finde es immer so schade, wenn der nicht die besten Lösungen und Systeme bekommt, weil da halt dann solche Bedenken im Hintergrund
sind. Ich finde halt, dadurch ist die Gefahr ja auch geringer, weil, also wenn du User-Centric Learning machst, ich meine, jeder lernt anders. Ja? Für jeden ist was anderes wichtig. Und im Coaching ist es ja nochmal extremer. Ja, also jeder reagiert auf andere Tonalitäten. Deshalb sind Coaches ja auch so wichtig, weil sie sehr gut auf ihr Gegenüber eingehen können.
Ja, ja.
Ja, und das wird eine Maschine auch in den nächsten 5 bis 7 Jahren, würde ich mal sagen, noch nicht abdecken. Ja, also da bin ich mir relativ sicher, weiter kann ja kein Mensch blicken. Und da ist natürlich schon ein wichtiges Thema, dieses userzentrierte Lernen, weil nur wenn ich quasi wenn das System an mir lernt, hilft mir das weiter, wenn es mich vergleicht mit irgendwelchen anderen Leuten, dann ist es schon wieder eine Verwaschung und dann passt es wieder
nicht
auf mich persönlich. Ja. Genau. Und da, das ist halt nachher auch die Kunst, nachher jetzt bei den nächsten Schritten mit der Modellierung. Ja, also wo macht es Sinn, irgendwie ein übergreifendes Learning einzubinden, wo macht es dann irgendwie ein User-Centered Learning einzubinden, und das sind so sehr große, spannende Themen, die auch gerade alle vor uns liegen. Ja, aktuell funktioniert es aber auch sehr gut erstmal ohne das.
Ja, cool. Sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt kurz zu unseren 3 ganz kleinen Abschlussfragen, weil du ja auch pünktlich weg musst. Da freuen sich auch die Hörer, dass der Podcast diesmal nicht mehr länger als 45 Minuten wird. Das fällt mir mal sehr schwer.
Genau, dürft euch alle bei unseren Investoren bedanken. Da muss ich
genau. Nee, ganz kurz, und das knüpft eigentlich an das an, was du gesagt hast. Wie sieht eigentlich deiner Meinung nach das Lernen im Jahr 2030 aus? Jetzt hast du gesagt, mehr als 7 Jahre können wir sowieso nicht blicken.
Ich würde jetzt auch gerne die nächsten 5 bis 7.
Wir können auch 2025.
Die nächsten 2 Wochen aktuell vorauszusagen. Genau, also ich meine, das meiste habe ich ja quasi gerade auch gesagt. Ich glaube, dass es viel, viel mehr darin geht, diese Dinge mehr zu personalisieren, ja, mehr dieses User-Centered Learning einzuführen. Mhm. Ich glaube, natürlich wird sich alles viel mehr digitalisieren. Ich glaube, dass 2030 ist echt weit, weil Dinge, die ich mir vor 10 Jahren noch nicht vorstellen könnte, die gehen alle mittlerweile. Ja, also überleg mal, was du im Januar noch gedacht hast, was nicht geht, und plötzlich gemerkt hast, es geht eigentlich doch.
Das stimmt.
Noch nicht optimal, aber viel besser, als man denkt.
Ich muss die Frage mal anpassen. Mittlerweile ist die Geschwindigkeit noch schneller geworden. Das war vor 1,5 Jahren, als ich den Podcast gestartet habe. Genau. Da waren es noch 10 Jahre, jetzt sind es nur noch 5.
Ja, wenn überhaupt.
Das stimmt, ja.
Genau.
Ja, aber ich nehme das jetzt mal so, du hast ja echt schon viel dazu gesagt. Gibt es denn irgendwie ein bestimmtes, ich fange immer mit Buch an, aber dann haben mir ein paar gesagt, ja, aber Buch ist doch voll oldschool. Finde ich gar nicht, ich liebe Bücher, aber gibt es zum Beispiel ein Buch oder ein Blog oder irgendwie eine Webseite oder eine bestimmte Persönlichkeit, die dich besonders inspiriert in dem Bereich? Also in dem Bereich der EdTech, des digitalen Lernens, der Zukunft des Lernens.
Das Problem ist immer, da gibt es so viele. Ich bin so, ich sauge immer irgendwie von allen möglichen Richtungen.
Ich kenne das Problem.
Ja, genau. Aber was mich nachhaltig immer wieder beschäftigt, ist dieses Buch Time to Think. Also weil es für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Auch wenn wir in Richtung selbstlernende Organisationen gehen. Ja, wir vergessen nämlich immer, dass wir den Menschen Zeit zum Nachdenken geben müssen, sonst entsteht keine Innovation, dann kann sich niemand reflektieren, dadurch gibt es keine besseren Produkte und keine neuen Ideen. Ja, das ist für mich, glaube ich, so dieses ganz große, und ich liebe von Brené Brown die Bücher, also ich liebe Dare to Lead.
Ja, ich liebe es auch, ich liebe sie. Die ist toll.
Vor allem schon allein das Wort Dare to Lead, gefällt mir sehr, sehr gut, genau. Und ganz ehrlich, also bei Podcasts höre ich wirklich so querbeet ganz viele total spannende Sachen. Ja, in letzter Zeit höre ich als öfter von Curse, den Podcast zum Meditation Coaching. Mehr die Coaching-Sachen, genau. Meditation nutze ich ganz viel, alles auf dem Handy.
Genau. Also, nehme ich auch gerne mit in die Shownotes. Ich habe extra Podcast nicht erwähnt, weil ich nicht wollte, dass du Werbung für andere Leute machst. Quatsch. War ein Scherz. Aber super.
Nein, aber tatsächlich, ich meditiere immer mal wieder unter der Woche mit Headspace oder Calm. Das für mich also wir haben früher ja immer gesagt, wir sind quasi das Headspace für Coaching, genau, oder jetzt das Calm für Coaching, weil es einfach so ein niedrigschwelliger Einstieg ist und ich lange mit Meditation nicht viel anfangen konnte, weil mir das so ein bisschen, ich bin nicht so ganz auf der esoterischeren Schiene, und habe dann lange keinen Zugang gefunden und das hat mir echt auch diesen Zugang einfach erleichtert, mich einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde hinzusetzen, nochmal für mich selber zu meditieren, und das mir so diese Leichtigkeit gegeben bei dem Thema.
Ja, und da kommen dann auch viel bessere Ideen, das stimmt.
Genau.
Jetzt als letzten Satz, damit du zu deinem Investoren-Meeting kannst, da will ich dich ja nicht abhalten. Rätsel unseren Zuhörern, die die Welt der Zukunft oder die Lernwelt der Zukunft mitgestalten wollen. Was kann so ein erster Schritt sein? Sagst du, damit solltest du starten?
Die es mitgestalten wollen? Einfach out of the box denken, auch mal so ganz verrückte Ideen zulassen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich damals gesagt, so, und jetzt hätte ich gerne eine große weiße Wand und da ist noch nichts drauf und ich kann mir alles, was ist, wenn es nichts gibt, und ich könnte mir jetzt überlegen, was es geben sollte. Ja, also das hilft mir immer total, auf ganz neue Ideen zu kommen. Einfach zu sagen, es gibt so eine Methode, die heißt Kill the Company. Ja, wenn du dein Unternehmen jetzt einmal quasi, das gibt es nicht mehr, alles ist tot, wenn du es ganz neu machen könntest, wie würdest du es gestalten und gar nicht an so bestehenden Dingen aufhängen?
Ja, ja. Super, ich finde Kill the Company ist ein super Schlusssatz.
Kill the Podcast.
Ich danke dir sehr, Rebecca, für das Interview. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch wirklich alles Gute auf eurem weiteren Weg. Ich werde euch weiter verfolgen. Das ist eine Drohung. Und genau.
Versprechen, ja. Ein Versprechen.
Ein Versprechen, genau. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir und dir noch einen wunderschönen Nachmittag.
Danke sehr.
Ja, tschüss, Wilma.
Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.